Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Die Zeit ist knapp, wir fangen dann gleich mal an. Herzlich willkommen zur Buchvorstellung des Buches Völkisch autoritärer Populismus. Mein Name ist Gerd Siebecke, ich arbeite im VSA Verlag, wo das Buch erschienen ist, und werde die Buchvorstellung gemeinsam mit dem Herausgeber Alexander Häusler machen. Alexander Häusler ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Forschungsschwerpunkts Rechtsextremismus, Neonazismus der Hochschule Düsseldorf. Er gibt, außer dass er bei uns Bücher veröffentlicht, gemeinsam mit Fabian Virchow die Edition Rechtsextremismus in dem renommierten Springer VS Verlag heraus. Alex hat schon mehrere Bücher zur AfD und zur Rechtsentwicklung bei uns gemacht. Zuvorletzt diesen Band hier über neue soziale Bewegung von rechts, also den wir, wo wir ihn ein bisschen gedrängt haben, da was zu machen. Jetzt war es so, dass es umgekehrt war, dass Alex im Herbst auf uns zugekommen ist und hat gesagt, ich will also unbedingt nochmal einen neuen Band herausgeben zum Thema und der Band ist jetzt erschienen. Wie gesagt, er heißt Völkisch autoritärer Populismus, Untertitel der Rechtsruck in Deutschland und die AfD. Alex, warum wolltest du diesen Band machen und was wolltest du damit erreichen?
Ja, also ich muss sagen, ich beschäftige mich mit dem Rechtspopulismus und auch mit der Partei Alternative für Deutschland eigentlich schon seit ihrer Gründung. Ich habe eigentlich auch schon vorher zum Rechtspopulismus geforscht. Und das ist eigentlich eine interessante Entwicklung in Deutschland, weil die ersten Studien, die es zum Rechtspopulismus gab hierzulande, die besagten eigentlich, das ist ein Phänomen, was wir aus unseren Nachbarländern kennen. Das wurde dann immer der Front National genannt unter Marine Le Pen. Das war damals in den Niederlanden das Pim Fortuyn Beispiel gewesen, was dann danach mit Geert Wilders kam. Und hierzulande gab es das eigentlich gar nicht. Da haben alle gesagt, auch die sich mit der Forschung da beschäftigt haben, ja, also bei uns haben wir so Randphänomene, da war damals die Schildpartei gewesen, die dann in Hamburg aufkam und dann auch wieder in der Versenkung verschwunden ist, genauso wie sie aufgestanden ist. Und viele Parteienforscher haben gesagt, ja, das ist bei uns in Deutschland eigentlich ein Randphänomen, die Chancen für so eine Partei ist eigentlich gar nicht da gewesen, und alle diese Forscher sind eigentlich eines Besseren belehrt worden, als dann eben diese Partei kam, AfD. Und man muss sich klar machen, dass Deutschland, was eigentlich hinsichtlich des Rechtspopulismus so eine Art politisches Entwicklungsland gewesen ist, also alles, was in unseren umgehenden Nachbarländern schon passiert ist auf dem rechten Feld, das kannten wir in Deutschland in der Art und Weise noch gar nicht. Und das hat sich eben mit der AfD rapide verändert. Und es waren eigentlich so zwei Voraussetzungen, die das eigentlich erst ermöglicht haben, dass das in Deutschland nun etliche Jahre später als in unseren Nachbarländern nun vonstatten gekommen ist. Das eine, da sage ich Ihnen mit Sicherheit nichts Neues, das war eben die sogenannte Euro-Krise, wo die AfD sich eben ja auch ein geschicktes Alleinstellungsmerkmal gemacht hat als Alternative für Deutschland, um eben dieses Themenfeld aufzugreifen. Und das zweite, was Voraussetzung war, ist, dass diese Partei ursprünglich eben nicht aus der rechtsextremen Ecke gekommen ist. Also andere Parteien, wie beispielsweise Pro Köln, Pro Deutschland oder solche ähnlichen Parteien, die kamen aus dem Rechtsextremismus. Die AfD selber kommt nicht aus dem Rechtsextremismus, sondern sie war im Ursprung eine nationalliberale Anti-Euro-Partei. Mal salopp gesagt, so eine FDP 2.0 minus Euro gewesen. Zugleich muss man sagen, die AfD war, um das mal so ganz unwissenschaftlich zu sagen, in erster Linie eine elitäre Wessi-Partei gewesen. Also es war eine Partei, die im Hamburger niedersächsischen Raum entstanden ist, die Leute um sich geschart hat im Bundesvorstand, wie Hans-Olaf Henkel, ehemaliger BDI-Vorsitzender, der eigentlich eher auf die Interessen von niedriggestellten Bevölkerungsgruppen eher heruntergeguckt hat. Das war die Ursprungskonstellation dieser Partei gewesen. Und das ist eben das Interessante, und das hat eben nicht nur die Öffentlichkeit, sondern auch die Forschung vor große neue Fragezeichen gesetzt, wie es denn sein kann, dass so eine solche Partei mit einem solchen Entstehungshintergrund nun plötzlich eben auch von ganz vielen Wählern gewählt wird, die sich aus ganz anderen Milieus kommen, aus ganz anderen sozialen Milieus kommen, die sehr viel auch Nichtwähler an sich hat binden können, die vorher aus Frustration über die Politik gesagt haben, wir gehen jetzt gar nicht mehr wählen, und eben auch Wechselwähler quer aus dem Parteienspektrum hat binden können. Wie konnte das sein? Und das Interessante dabei ist eben, dass diese Partei innerhalb jetzt ihres mittlerweile fünfjährigen Werdegangs einen massiven Wandel, und zwar in Form von immer wiederkehrenden Häutungen, durchlaufen hat. Also die Partei kann man eigentlich als eine Art politisches Chamäleon auf dem rechten Feld bezeichnen, die eben ihr Ursprungsgesicht als nationalliberal orientierte Anti-Euro-Partei mittlerweile völlig gewandelt hat und mittlerweile, was ihre Wahlkampfagenda angeht, was ihre Inszenierung angeht, weg von diesem Anti-Euro-Thema gegangen ist und hingegangen ist zu einer Partei, die sich in erster Linie auf dem rechten Feld als eine radikal rechtsorientierte Anti-Einwanderungspartei mittlerweile profiliert und damit ganz andere Wählerschichten anspricht. Und das war eben auch für uns die Überlegung gewesen, quasi diesen Werdegang dieser Partei nochmal genauer zu skizzieren und auch zu fragen, was sind eigentlich die Gründe für diesen Wandel, wie ist dieser Wandel zu beschreiben und wie ist er zu fassen. Und da ich eben aus dem Bereich der Rechtsextremismusforschung komme, also ich arbeite an der Hochschule beim Forschungsschwerpunkt Rechtsextremismus, beschäftige mich mit diesen Entwicklungen auf diesem extrem rechten Feld, hat das eben für mich als Forscher nochmal zusätzliche Bedeutung bekommen, was in der Ursprungsformation der Partei noch gar nicht so klar gewesen ist, nämlich, dass mittlerweile die Partei sich zu einer Art politischem Dach entwickelt hat, einer radikal rechten, rassistischen und nationalistischen Bewegung auf der Straße. Das heißt nicht, dass diese Partei als Gänze durch sowas charakterisierbar wäre. Da gibt es immer noch unterschiedliche Milieus und Flügel, die diese Partei repräsentiert. Aber das Bedeutungsvolle an der AfD, was auch meines Erachtens ein maßgeblicher Grund mit auch für ihre Erfolge bei Wahlen ist, ist eben die Tatsache, dass sie eben nicht nur in der Wahlkabine als Partei mobilisierend auftritt, sondern dass sie eben zugleich auf der Straße ein zusätzlicher Mobilisierungsfaktor auf dem rechten Feld ist. Und da kann man ganz deutlich feststellen, dass es quasi einen Kontext gibt, einen Erklärungszusammenhang gibt zwischen dem, was wir seit spätestens dem Spätsommer 2014 mit Beginn der Flüchtlingsdebatte hier in Deutschland erlebt haben, mit dem Aufkommen von rechten Protestbewegungen, von Pegida und Pegida-ähnlichen Protestbewegungen, dass wir feststellen können, dass sich diese Partei, die AfD, als eine Art Dach für diese Bewegungen entwickelt hat und dabei eben immer die Tür immer weiter nach rechts außen aufgemacht hat. Man kann das ganz konkret, praktisch an Beispielen sich angucken, ganz aktuell, wenn man sich mal die Protestbewegungen anguckt, die aktuell in Cottbus stattfinden gegen Flüchtlinge unter dieser Initiative Zukunft Heimat, wer dort aufläuft zusammen mit der AfD. Man wird feststellen, dass dort Akteure auf der Straße eben mit auftreten, zu denen die Partei eigentlich einen Unvereinbarkeitsbeschluss immer noch hat, dass man sagt, mit diesen Leuten macht man eigentlich gar nichts zu tun. Wir wollen nichts mit Rechtsextremisten zu tun haben. Wir wollen nichts mit der NPD zu tun haben. Wir wollen nichts mit Neonazis zu tun haben. Es gibt auch noch nach wie vor einen Abgrenzungsbeschluss gegenüber den Bewegungen der sogenannten rechtsextremen identitären Bewegungen. Das gibt es zwar auf dem Papier, aber es steht nur auf dem Papier und es ist das Papier nicht wert, weil die Realität ist, dass es in der Praxis eben immer mehr zusammenläuft. Und das ist eben ein Teil dessen, was eben diesen Rechtsruck, von dem die AfD profitiert, ausmacht. Und das war eben auch der Grund, auf die Frage jetzt bezogen vom Verlagslektor des VSA-Verlags, warum wollten wir das machen? Uns war es wichtig gewesen, einen aktuellen Einblick in diese Dynamik zu geben, weil man muss ganz deutlich sagen, wir befinden uns aktuell, was diese politische Auseinandersetzung mit der Rechten oder der Gefahr von rechts oder wie man das immer bezeichnen will, angeht, befinden wir uns eben in einer Umbruchphase mit offenem Ausgang. Das ist also alles sehr stark im Fluss, im Wandel. Und wir haben uns eben zum Ziel gesetzt, eben mit diesem Sammelband quasi nochmal einen aktuellen Einblick dort zu bekommen. Weil aus meiner Sicht krankt eben die Rechtsextremismus- und Rechtspopulismusforschung immer so ein Stück weit, dass da eigentlich zwei Zweige sind. Es gibt so diesen sogenannten theoriegeleiteten Zweig, da wird dann sehr stark debattiert über theoretische Kontextbedingungen von Rechtspopulismus und allem und wie erklärt sich das. Das ist eine sehr theoretische Debatte, die wird aber nicht sehr stark gespiegelt mit dem, was praktisch auf der Straße los ist. Dann haben wir auf der anderen Seite eben Entwicklungen, die verfolgt werden bei Initiativen gegen rechts auf der Straße, die aber eben alles andere als theorielastig sind, sondern die eigentlich eher so beschreibend sind. Und wir haben eben versucht, mit diesem Band beides zu machen. Wir haben also versucht, mit dem Band sowohl die unterschiedlichen Facetten dieses Rechtsrucks auch mal abzubilden in einzelnen Bereichen. Wir haben uns also der Frage zugewendet, ist die AfD eine Art Arbeiterpartei von rechts? Welche Medien tragen eigentlich die AfD? Wie sieht es auf der Medienlandschaft eben aus? Wie besetzt eigentlich die AfD die sogenannte soziale Frage mittlerweile? Was hat sich da geändert? Wir haben uns angeguckt, wie spiegelt sich das eigentlich wieder, das Verhältnis von rechten Einstellungen und Wahlverhalten? Auch eine sehr interessante Debatte, weil wir haben ja in Deutschland, was die Einstellungsforschung angeht, schon seit etlichen Jahren den Hinweis darauf, dass wir ein solches Potenzial haben in Deutschland, weil was rechts denkt und nationalistisch denkt, was rassistische Einstellungen vertritt, das spiegelt uns die Einstellungsforschung, die sogenannten Studien zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit oder die sogenannten Mitte-Studien der Friedrich-Ebert-Stiftung schon seit etlichen Jahren wieder. Nur war das eben lange Zeit nicht gebunden, quasi wahlarithmetisch. Und das ist eben jetzt durch die AfD verändert. Und wir haben eben versucht, da eben einen aktuellen Zwischenstand, ein aktuelles Zwischenfazit zu ziehen mit diesem Band.
Ja, ich würde da gerne noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Also ein Faktor, den wir jetzt im Klappentext so beschrieben haben, also die AfD betreibt einen rechten Kulturkampf, der einhergeht mit einer Normalisierung von völkisch-nationalistischem Gedankengut. Kannst du diesen, also und das ist ja, hattest du ja jetzt schon angesprochen, aber könntest du diesen Aspekt nochmal vertiefen? Also was das denn praktisch heißt?
Also was wir feststellen können, ist, dass der rechte Populismus insgesamt in Europa und auch weltweit, Stichwort Trump, quasi auch lebt von einer öffentlichen Empörungsspirale. Das heißt, ohne mediale Reaktion ist der rechte Erfolg überhaupt nicht zu erklären. Das heißt also, es ist immer auch ein Spiel mit der Öffentlichkeit, ein Spiel mit Ängsten, mit Ressentiments und dazu werden unterschiedliche Themen und unterschiedliche Vorstellungswelten mobilisiert. Man kann eben feststellen, dass dieses Bespielen der öffentlichen Agenda sich in der AfD im Laufe ihres fünfjährigen Werdegangs massiv gewandelt hat. Also während es am Anfang eben ganz zentral das Euro-Thema war, ist es eben spätestens seit der Flüchtlingsdebatte hier in Deutschland, ist es eben das Thema Einwanderung, das Thema Flüchtlinge ganz massiv noch gekoppelt mit dem Thema Islam und Muslime hier in Deutschland. Das sind eigentlich so diese Kampfthemen der AfD und das geht einher mit einer Verschiebung der Grenze des Sagbaren. Und das ist eben Teil dieser rechtspopulistischen Diskursstrategie, dass man versucht, die Grenze des Sagbaren immer weiter nach rechts außen zu verschieben. Ich will das mal verdeutlichen an dem, was ich selber völkisch-autoritären Populismus nenne. Es wäre vor 10 Jahren noch undenkbar gewesen, dass wir wiederkehrend in den großen Talkshows, die wir haben in Deutschland, Politiker haben, die mehr oder weniger offen mit dem Begriff der Volksgemeinschaft operieren. Dass wir Leute haben, die quasi in Goebbels-Jargon gegen die Lügenpresse zu Felde ziehen, die die multikulturelle Gesellschaft in Verbindung bringen mit dem Aussterben des deutschen Volkes und dergleichen. Das ist ein Jargon, der vor 10 Jahren quasi noch quasi gedeutet wurde als Jargon der Neonazis, der NPD. Und das hat sich eben mit quasi dem Aufkommen der AfD, mit dem Aufkommen einer Debatte, die auch einhergeht mit anderen publizistischen Initiativen von rechts, die sich eben immer mehr verschoben haben. Und diese Verschiebung des Sagbaren immer weiter nach rechts ist eben Teil dieser rechtspopulistischen Diskursstrategie, die eben immer nach einem selben Muster abläuft. Das kann man also an Protagonisten der AfD festmachen. Lucke damals seine Äußerung zu dem Fußballspieler Hitzelsberger. Dann danach kommt Frauke Petri mit dem Begriff des Völkischen. Dann Alexander Gauland mit seinen Boateng-Äußerungen und der weiter. Also es ist ein ewig wiederkehrendes Spiel. Das funktioniert immer nach demselben Muster. Man setzt eine abwertende These in den Raum. Man bricht eigentlich ein Tabu des Sagbaren im Sinne einer ausgrenzenden oder rassistischen Äußerung und sucht dabei bewusst quasi eine mediale öffentliche Gegenreaktion. Und wenn die dann kommt, dann stellt man sich als Opfer dar und sagt, man kann in Deutschland nicht mehr seine Meinung sagen. Das vertritt die AfD ganz offen. Im Ursprungsprogramm ihres Wahlprogrammes stand vorne auf den ersten Seiten, es gibt keine Meinungsfreiheit in Deutschland. Das wurde also ernsthaft behauptet. Und das, dahinter steckt die Vorstellung, dass zur Meinungsfreiheit gehört, dass man andere diskriminierend, abwertend, mit rassistischen und nationalistischen Hintergründen eben betiteln kann und das als Recht, als Meinungsfreiheit verkaufen zu tun. Und wenn darauf Kritik kommt, dann sagt man, man ist eben Opfer von Meinungsfreiheit und man muss die Meinungsfreiheit eben wiederherstellen und versucht damit eben dieses Thema immer weiter in die Öffentlichkeit zu ziehen und darauf dann eben diese Reaktionen mitzumachen. Und dieses Spiel mit der Öffentlichkeit und dieses Spiel mit den Medien beherrschen eben nicht nur rechte Populisten in unseren Nachbarländern, sondern eben mittlerweile eben auch zunehmend die AfD. Das ist eine Entwicklung, die allerdings nicht nur von Erfolgen gekrönt ist. Wir sehen auch, dass sich das eben zunehmend auch immer mal wieder überhitzen kann. Also wir haben regelmäßig auch die Situation, dass dort über die Stränge geschlagen wird. Das jüngste Beispiel ist der frühere Vorsitzende der AfD in Sachsen-Anhalt, Poggenburg, der also mit Sprüchen vorher mit Wucherungen am deutschen Volkskörper die Linke diskreditiert hat und der eben jüngst in seiner Asche Mittwochsrede gegen türkischstämmige Migranten, die hier leben in Deutschland, mit den Begriffen wie Kameltreiber und Kümmelhändler und dergleichen von sich reden gemacht hat, zwar in einer offen rassistischen, vulgären Form, die eben auch einen bestimmten Teil der AfD-affinen Wählerschaft abgeschreckt hat, was eben jetzt auch dazu geführt hat, dass da eben auch parteilicherseits eben eine Gegenreaktion erfolgt ist.
Gut, jetzt ich habe noch zwei kleinere Sachen. Einmal die Frage, sozusagen, wie schätzt du die Entwicklung dieser Partei ein, die ja jetzt auch im Bundestag sozusagen Rede- und Aktionsrecht hat, wird die sich ähnlich wie mit ihren vorherigen Repräsentanten eher zerstreiten, oder wird es eine sozusagen Stabilisierung geben? Und das Zweite, das ist zwar jetzt auch nicht Gegenstand direkt des Buches, aber was kann man eigentlich, also wie kann man damit, was kann man da eigentlich mehr machen, als moralische Gegenargumente auf den Tisch zu legen?
Ja, eine wichtige Frage. Ich will zunächst zum ersten Teil sagen, man muss sich klar machen, und das ist ja auch der Untertitel des Buches, der Rechtsruck in Deutschland, dass wir wirklich in der Tat eine Situation haben, die ein Stück weit eine Zäsur in der Geschichte des postfaschistischen Deutschland, in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland darstellt, nämlich, dass wir erstmals seit den Ende 40er Jahren, damals war es die sogenannte Deutsche Partei als Rechtsaußenpartei, die den Einzug in den Bundestag geschafft hat, seitdem her hat es keine Rechtsaußenpartei mehr geschafft, in der Geschichte Deutschlands zu dieser Zeit eine derartige Sogwirkung entfalten zu können. Auch die NPD in ihrer Hochphase hat nicht den Eintritt in den Deutschen Bundestag geschafft. Nun haben wir die Situation, dass die AfD nicht nur in fast allen außer zwei Landesparlamenten vertreten ist, sondern eben mit über 90 Abgeordneten auch in den Bundestag eingezogen ist, was zur Folge hat, dass sie eben nicht mehr nur eine reine Protestpartei auf dem rechten Feld ist, also eine reine Neinsagerpartei ist, die eigentlich nur die Unzufrieden auf dem rechten Feld einsammelt, sondern wir haben eine Partei, die jetzt möglicherweise in die Lage kommt, auch realpolitisch gestaltend quasi eine Transformation des Politischen nach rechts zu bewirken und zur Entwicklung. Und das ist mit Sicherheit ein Schritt, den man durchaus als Zäsur bezeichnen kann und die eben auch nochmal die Besonderheit und Bedeutung dieses Rechtsrucks ausmacht. Auf der anderen Seite möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass wir eben ja nicht nur diese Entwicklung auf dem rechten Feld zu verzeichnen haben. Wenn wir jetzt über die Gefahr von rechts reden, wird ja sehr stark dann eben auch immer auf dieses Thema sich bezogen. Ich glaube, wenn man das nüchtern betrachtet, und damit käme ich auch zum zweiten Teil deiner Frage, was ist dagegen zu tun? Wenn wir das nüchtern betrachten, müssen wir uns vergegenwärtigen, dass es eben nicht nur einen Rechtsruck gibt in Deutschland, sondern dass wir auf der anderen Seite eben auch sehr viele Leute haben, die alles andere als einverstanden damit sind, was dort passiert auf der rechten Seite, die das empörend finden, die sich dagegen wehren wollen. Wir haben massive Formen von Gegenwehr, von Initiativen gegen rechts. Wir haben ein massives Aufkommen gehabt von Unterstützung von geflüchteten Menschen hier. Das sind Dinge, die in der medialen Debatte oft meines Erachtens eigentlich viel zu kurz kommen, weil wenn man darauf eigentlich mehr den Blickwinkel richtet, dann merkt man, wir haben es nicht nur mit einem Rechtsruck zu tun, sondern wir haben es eigentlich vielmehr mit einer zunehmenden Polarisierung in der Gesellschaft insgesamt zu tun. Und der Rechtsruck ist nur ein Ausdruck davon. Und, um das auch nochmal deutlich zu sagen, die radikale Rechte hier in Deutschland um die AfD, um die rechten Bewegungen auf der Straße wie Pegida, wie identitäre Bewegungen und andere, die für sich in Anspruch nehmen, das Volk zu repräsentieren, tun das in Wirklichkeit nicht. Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung trägt so etwas aktiv nicht mit. Das heißt, wir haben in Wirklichkeit eine starke Polarisierung. Und das Problematische dabei aus meiner Sicht ist eigentlich eher, dass die Rechte, die zahlenmäßig, quantitativ nicht die Mehrheit darstellt, allerdings viel besser politisch organisiert ist. Das heißt, die Rechte hat es mittlerweile geschafft, sich sowohl auf der Straße mit neuen Bewegungen als auch in Form der parteilichen Organisierung, im Beispiel der AfD, quasi vereinheitlicht zu organisieren und damit eben eine zunehmend vereinheitlichte Kraft darzustellen. Das ist auf der anderen Seite eben so nicht der Fall. Und das ist mein meiner Meinung nach auch ein starker Grund für das Dilemma, in dem wir uns jetzt bewegen. Und deswegen würde ich jetzt, man kann da sehr viel antworten und man sehr viel diskutieren über eine Frage, was tun gegen rechts, würde ich das jetzt einfach mal in der Antwort nochmal zuspitzen, indem ich mal einen Punkt ganz besonders herausgreife. Ich glaube, so wichtig das ist, Detailkenntnisse über das zu haben, was gerade aktuell passiert auf dem rechten Feld, das muss man genau beobachten, das muss man genau analysieren, desto wichtiger ist es auch, sich nicht nur von den Rechten die Themenfelder diktieren zu lassen und wie das Kaninchen auf die Schlange dort auf die Rechten zu gucken und sich vor allen Dingen nicht von den Rechten immer nur die Themen diktieren zu lassen und darauf reizreaktionsmäßig nicht zu reagieren, sondern ich glaube, das Wichtige ist die Kontextbedingungen dieses Aufstiegs von rechts mehr kritisch zu analysieren und da die These, die Rechte aktuell ist reine Krisengewinnerin einer Krise politischer Repräsentation. Das sind die Unzufriedenen einsammeln, die von der vorherrschenden Politik sich nicht mehr vertreten fühlen. Das heißt, man muss eigentlich vielmehr den Blick auf das Versagen der Linken und der linksliberalen Parteien richten. Man muss versuchen, eine tragfähige, allgemeinverständliche, alltagstaugliche politische Alternative für eine soziale und solidarische Gesellschaft entwickeln und dort die Leute anders ansprechen und anstatt sich eben nur allein auf die Rechte zu fokussieren.
Ja, okay. Unsere Zeit ist leider so gut wie vorbei. Wir haben jetzt du hast es zum Schluss angedeutet, über die soziale Basis eigentlich, über was ist eigentlich der Hintergrund, noch nicht so viel reden können. Ich lade Sie herzlich gern ein. Um 16 Uhr auf dem Stand die Bühne wird es eine weitere Präsentation geben und auch heute Abend, wer möchte, kann Alexander Häusler nochmal erleben. Ansonsten nachfragen gern bei uns am Stand hier in der Halle E408. Vielen Dank für Ihr Interesse.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.